Preis dem Herrn. Wir sind wieder da, feiern unseren Gottesdienst, loben und preisen den Herrn. Mein Thema ist heute, hab eine gute Meinung von Jesus. Zuerst habe ich ein Gebetsanliegen. Unser Tontechniker, Bruder Wilfried, hat sich das Bein gebrochen und kann jetzt die nächste Zeit nicht kommen. Und wir sollten für ihn beten. Brauchen. Lieber Heiland, ich möchte auch heute für alle Geschwister beten, die irgendwo ein Anliegen haben. Ganz besonders unser Wilfried, der hier gedient hat und an dem Ton gearbeitet und die Aufnahmen gemacht hat. Herr Jesus, du möchtest ihn jetzt berühren. Du siehst, wie der Teufel wütet. Er lässt niemand ungeschoren. Aber du bist bei uns und du gibst uns immer wieder jeden Tag neue Kraft. Ich danke dir, dass wir jetzt auf dich schauen dürfen, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Amen. Preis Gott. Hab eine gute Meinung von Jesus. Und für mich ist Jesus der Größte. Der Größte. Weißt du, war Mohammed Ali zeitlang der Größte. Der sagt, ich bin größer und so weiter. Und alles das und jenes. Aber Jesus ist der Größere. Und wenn ich daran denke, was mit dem Mohammed Ali gewesen ist, am Schluss starb er an Parkinson-Krankheit. So, also wer sich selbst einbildet, der kommt dann zu Fall. Einmal fragte Jesus seine Jünger in Matthäus Kapitel 16, Vers 14 ab, was halten die Leute von mir? Und zwar, ich lese diese Stelle hier, Matthäus 16, 14, da kam Jesus in die Gegend von Philippi, Caesarea, und da fragte jetzt seine Jünger, was sagen die Leute, dass das Menschensohn ist? Ich werde nie vergessen, ich bin mal vor Jahren in Israel und stehe dort am Jordan in Philippi, Caesarea, und wir singen mit unserer Gruppe, Gemeindegruppe, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, und so weiter. Alle Knie müssen sich beugen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und plötzlich sehe ich auf der anderen Seite vom Jordan, da wird auch gesungen, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, in Englisch, aus einer Gemeinde, aus Atlanta, in der Gemeinde, die ich vor Jahren gewesen bin. Also, er ist Herr. Und an diesem Platz in Caesarea, Philippi, da regiert der Gott Pan, da ist extra ein Tempel, ein Heiligtum, also wo das Wasser aus dem Hermon, von Hermon runterkommt, da ist ein Tempel für den alten Gott Pan, diesen Ziegengott, der die Ziegen verwirrt und dergleichen. Kaiser Augustus hatte dort ein Heiligtum auch errichtet, der Göttin Roma, und das war also diese Präsentation, unsere Personifizierung für Rom. Rom, jeder, der also Grieche war und den Römern dienen wollte und so weiter, musste ein Eid schwören vor diesem, von dieser Gottheit hier. Also der Kaiserkult wurde dort eingeführt auf. Und da fragt Jesus, was haltet ihr, wer bin ich? Und weißt du, was der Petrus gesagt hat, voll Heiligen Geistes? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und ja, die sagten zuerst, einige sagen das und das von dir, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, du bist einer der Propheten, aber Petrus sagt voll Heiligen Geistes, du bist Christus, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr und er bleibt Herr, bis in alle Ewigkeit. Und Jesus antwortete hier zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das war kurz davor, als Jesus seine Leidenszeit ankündigte. Matthäus 16, Vers 22, lese ich weiter. Und dann nahm Petrus ihn dann zur Seite. Zuerst, Halleluja, du bist Herr. Und dann nimmt er zur Seite und sagt, Jesus, hör doch auf. Gott behüte, dass dir das widerfahre, dass du am Kreuz stirbst. Und Jesus wandte zu sich an ihm und sagte, Satan hinter mir. Du siehst, in einem Moment, du bist Herr. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, einmal vom Heiligen Geist inspiriert und dann gleich in den nächsten 5 Minuten später vom Teufel. Das widerfahre dir nicht. Der Teufel will das Kreuz nicht haben. Der Teufel will keine Leiden haben und so weiter. Ein Ärgernis bist du mir, hat Jesus zum Petrus gesagt. Du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was das Menschen, was die Menschen wollen. Mein Thema, hab der Ansicht Jesu, hab seine Einstellung, sei so gesinnt, wie Jesus war. Wie war Jesus gesinnt? Er war göttlicher Gestalt, Sohn des allmächtigen Gottes und hat sich erniedrigt, dass er sogar als Kind zur Welt kam. Er hat sich ja in der Krippe betten lassen. Der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kommt als Baby auf diese Welt. Hab die Gesinnung, die Einstellung Jesu. Denke so, wie Jesus gesinnt war, wie Jesus gedacht hat. Jesus hat das Verlorene gesucht. Er hat, ja, die Verirrten hat er gesucht. Er war der Herr, der nicht nur die Schafe auseinanderbringt, sondern die Herde zusammenbringt. Du bist Herr. Und er war einmal von seinen Eltern, ja, weggelaufen oder hängen geblieben in Jerusalem. Und wir wissen, er war damals 12 Jahre und was da passiert ist. Seine Eltern haben ihn vergessen oder verloren. Und dann kommen die Eltern, Lukas Kapitel 2, Vers 49 lese ich, sprachen zu ihm, warum hast du uns sowas angetan, dass du nicht mit uns nach Hause gegangen bist? Und dann sagte er, wusstet ihr nicht, dass ich in das sein muss, was meines Vaters ist? Wieso, ja, hat Jesus das alles so arrangiert, dass er mal hängen geblieben ist, und dass die Leute, dass die Mutter und der Vater fragt, warum hast du das uns angetan? Er wollte zeigen, wo finde ich Jesus? Wo begegne ich Jesus? Wo kann ich Jesus entdecken? Und hier ist es, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Wir müssen in dem Haus Gottes sein, das was dem Herrn geweiht ist, wo der Herr Jesus sich offenbaren kann. Und er offenbart sich, wo 2 oder 3 in seinem Namen beisammen sind. Als die beiden Johannesjünger hörten von dem Täufer, das ist das Lamm Gottes, den sollt ihr hören. Und dann folgten die beiden Jünger Jesus nach, wir lesen Johannes Kapitel 1, Vers 38. Dann folgten sie Jesus nach und sie wollten genau wissen, Meister, Rabbi, wo bist du zur Herberge, wo wohnst du? Die wollten unbedingt gleich bei Jesus wohnen, sich einquartieren. Und Jesus sagte, die Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Wo finde ich Jesus? Wo begegne ich Jesus? Er ist Herr und doch, er ist obdachlos. Und wenn du Jesus suchst, bitte erschrick nicht, was ich sage, Jesus ist bei den Obdachlosen zu finden, bei den Außenseitern, bei den Ausgestoßenen, bei den Kranken, bei den Lahmen. Der allmächtige Gott wohnt da, wo die Menschen zerbrochenen Herzen sind. Ja, er wohnt da, wo die Menschen leiden, wo die Menschen unter dem Kreuz sind, wo die Menschen nicht weiterkommen, wo die Menschen verloren sind. Dort ist der Herr zu finden. Willst du Jesus finden, wo Gott wohnt, wo der Heilige Geist anzutreffen ist? Du wirst schockiert sein. Ich bin auch viele Jahre mal schockiert gewesen. Ist das wirklich Jesus, mein Jesus, den ich liebe? Ja, die Schriftgelehrten hatten keine Ahnung, die Bibelforscher hatten keine Ahnung, wo der Herr Jesus ist. Und er sagte, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nest, aber das Menschensohn hat nicht einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Er hat sonst sein Haus gehabt. In Kapernaum hat er sein Haus gehabt. Aber was haben die Leute gemacht? Da haben sie diesen Lahmen gebracht und das Dach abgedeckt. Und seitdem ist Jesus nie mehr in Kapernaum gewesen. Aus Nazareth wollten sie ihn auch verjagen. Das Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Willst du Jesus finden? Jesus ist bei den Ausgestoßenen, bei den Aussätzigen. Und einer, der von den Jüngern damals, die hörte, Herr, lass mich erst nach Hause gehen, dass ich meinen Vater beerdige, als er sagte, komm und folge mir nach. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Ein paar Verse weiter lesen wir im Evangelium. Jesus sagt, lass uns ins Boot steigen und lass uns rüberfahren. Und Jesus schlief im Boot ein. So müde war er, hat nicht einmal Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt. Mitten im Boot, in den Stürmen, legt er sein Haupt hin und schläft. Als die Wellen sogar das Schiff fast versenken. Wenn du Jesus sehen möchtest, wenn du Jesus erleben möchtest, er ist zu finden in Krisen, in Krankheiten, in Katastrophen, er ist in Stürmen zu finden, da wo es gar nichts mehr läuft. Jesus ist im Sturm, hier in der Krise. Des Menschen Sohn kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas Kapitel 19, Vers 10. Jesus ist bei den Verlorenen, nicht bei den lieben Heilandsleuten, die Halleluja rufen und die preisen und so weiter. Er will die Verlorenen suchen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, heißt es in der Bibel. Aber die Kranken, die brauchen den Arzt. Du wirst Jesus bei den Verlorenen finden, wenn du ihn suchst, bei den Ausgestoßenen, bei den Armen, bei den Söldnern und Sündern, wie dem Zachäus. Du wirst Jesus sogar bei den Besessenen finden. Hör mir zu. Dämonen haben Menschen, besessene Menschen damit voller Dämonen haben ihn umgeben. Jesus von Nazareth, du Sohn des allmächtigen Gottes, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Dort offenbaren sich die Geister, psychisch Kranken und dergleichen, die Leidenden. Jesus hat ein ganz anderes Menschenbild als diese fromme, unsere heutige oder damalige Gesellschaft. In Philipper Kapitel 2, Vers 6 lese ich, er, der göttlicher Gestalt war, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich in der Erscheinung als ein Mensch erkannt. Er kam ins Fleisch und wohnte unter uns als der Verachtete. Wenn du Jesus finden möchtest, such ihn bei den Verachteten. bei Menschen, die erniedrigt sind, gedemütigt sind, die ja zum Tode verurteilt sind, in der Todeszelle, dort wirst du Jesus finden. Klingt hart, was ich sage, aber so ist es. Du findest Jesus in der Krippe oder die Weisen, wie die Weisen hier gefunden haben, oder am Kreuz. Wo wohnt Jesus? Und Jesus ist Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem. Wo wohnt Gott? Wo sind die Wohnungen Gottes? Lass mich mal ein paar Gedanken machen, damit du eine positive Meinung von dem allmächtigen Gott hast, von deinem Jesus, den du liebst über alles. In Jesaja 57, Vers 15 lese ich, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der wohnt, ja, nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht, sondern er wohnt in zerbrochene Herzen. Gott findest du bei zerbrochenen Herzen und er will die Menschen erquicken, den Gedemütigten, die will er aufrichten, nach oben bringen. Gott ist überall, wo es sein darf. Er ist der daseinende Gott. Er ist überall. Im Psalm 139, Vers 5, da lese ich, auch der Abvers 5 lese ich, von allen Seiten umgibst du mich und hältst mich bei deiner Hand und hältst deine Hand über mein Leben. Von allen Seiten umgibst du mich. Und diese Erkenntnis, sagt dieser Psalmist hier, ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Suchst du Gott? Von allen Seiten umgibt er dich, wenn du allein und einsam bist, wenn du verlassen bist, wenn dich kein Mensch versteht. Gott umgibt dich von allen Seiten. Wo finde ich Jesus? Du musst Jesus nicht im Himmel irgendwo oben suchen. Dort gibt es ihn gar nicht. Du kannst die ganzen Berge besteigen, kannst das tollste, teuerste Fernrohr sehen, kannst einen Satelliten, wie jetzt die Japaner, nicht die Japaner, die Araber zum Mars schicken und mal untersuchen, wo ist Gott? Du wirst Gott auf den Sternen nicht finden. Er ist in uns, bei uns, um uns. Dieser Dichter sagt, diese Erkenntnis ist mir zu hoch. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, o Herr? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Du bist überall da. Führ dich gen Himmel, so wie jetzt diese Araber mit ihrer Rakete zum Mars. So bist du da. Bettete ich mich bei den Toten in der Hölle, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Ende, ja, irgendwo, das, nach ihrer Vorstellung hier, nach der Vorstellung von den Menschen damals, deine Hand wird mich dort aufführen und erreichen und deine Rechte wird mich halten. Gott ist überall da, wo Menschen sind. Wenn du Gott suchst, such ihn bei den Menschen. So wie du und ich. Ja, spreche ich zu Finsternis, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch die Finsternis nicht finster, denn bei dir ist die Nacht wieder Tag. Also Gott ist nachts bei uns. Wenn du Gott suchst, ja, nachts arbeitet der Herr. Wenn wir schlafen, wenn wir ja abwesend sind, wenn wir passiv sind, wenn wir nichts tun können, wenn uns die Hände gebunden sind, Gott ist bei uns. Jesus bei uns, fang an, ihn dort zu suchen, in der Finsternis. Gott wohnt in der Finsternis. Und Finsternis ist für ihn wie Licht. Oh, weißt du, wie Licht? Bei Gott ist alles gleich, Nacht und Tag, alles gleich. Das Schlechte und das Gute, du wirst Gott überall finden. Hab eine Meinung von Jesus. Was sagen die Leute von mir? Was bin ich? Ja, Johannes der Täufer, Elia oder einer dieser Propheten. Was bist du? Ja, der Herr ist bei den Guten wie bei den Schlechten. Hab eine Meinung von Jesus. Er ist bei denen, die ganz unten sind und auch bei denen, die ganz oben sind. Er ist bei den Hässlichen und bei den Hübschen. Gott wohnt im Dunkeln, was das menschliche Auge nicht fassen kann. Deshalb in der Stiftshütte, da musste Dunkelheit sein. Und Gott hat, wenn der Priester reinkam, da hat sich von selbst das Licht in der Stiftshütte entzündet. Gott über die Bundeslade, ich bin das Licht, sagt Jesus später. Und das hat in diesem Zusammenhang, Gott wohnt im Dunkeln. Er zündet mitten in der Nacht ein Lichtlein an. Er ist da, wo wir ihn nicht sehen. Und wir sehen Gott in einem anderen Licht. In meiner Bibel heißt es, oder von Jesus ist die Rede, in seinem Licht sehen wir das Licht. Und das Licht war ohne der Sonne. Das Licht Gottes braucht keine Sonne. Gott sprach am ersten Tag, es wäre der Licht. Und erst am dritten Tag hat er die Sonne geschaffen. Erst am dritten Tag. So. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, in einer unzugänglichen Klarheit und Helligkeit. Unsere Augen können das nicht sehen. Und würden unsere Augen sehen können, würden unsere Pupillen verbrennen. Als hier diese Sonnenfinsternis war, da wurde angewiesen, schaut nicht in diese grelle Sonne. Und da war in Marzahn, jemand hat da in die Sonne geguckt und ist blind geworden. Das, was uns sehend machen kann, das kann uns sogar blind machen, wenn wir nicht aufpassen. Gott wohnt in einem Licht, in einem unzugänglichen Licht. Wo finde ich Jesus? Wo finde ich den Heiligen Geist? Wo finde ich Gott? Diese Trinität. Wie geht's? In diesen Tagen geht es mir um die Trinität. Heller als 1000 Sonnen. Das macht uns blind. Wenn du in einen Atomblitz hineingucken würdest, du würdest blind werden. Und so ist Gott. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und doch offenbart er sich. Ich denke nur an den Berg der Verklärung. Plötzlich sie sahen Jesus heller als 1000 Sonnen. So steht's in einer Übersetzung. Heller als 1000 Sonnen. Und dann ruft Petrus, Herr, hier ist gut sein, lasst uns gleich 3 Hütten bauen. Dir eine, Moses, Elia und Moses und dem Elia eine. Jesus wohnt dort. Und jetzt pass auf, da wo man ihn aufnimmt, wo man ihn einlässt, wo man demütig ist. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Nicht dem Hochnäsigen, dem Eingebildeten, dem Demütigen. Aber Jesus ist auch bei den Pharisäern. Ich bin erstaunt, wie oft Jesus bei den Pharisäern ist. Nicht bei den Armen. Die Armen haben nichts zu essen. Verstehst du? Aber die Pharisäer, die haben aufgetischt und hat sich satt gegessen. Bei den Pharisäern, der war beim Simon, diesem Pharisäer und dergleichen. Der war oft so bei den höher gestellten Leuten, bei den Reichen. Und die haben Jesus gedient. Und Jesus ist auch bei den Pharisäern. Wenn du Jesus suchen würdest, bitte sei nicht schockiert, du wirst ihn auch bei den Pharisäern finden. Bei vielen sogar. Die sehen da mit den Notizzetteln, die schreiben alles genau auf. So, wir müssen unsere Meinung bilden über Jesus. Wer ist er für mich? Was ist er für mich? Jesus ist dort zu finden, wo man ihn sucht. Zuerst einmal, sucht mich, so werdet ihr leben, sagt die Bibel. Jesus ist dort zu finden, wo Gott regieren darf, wo man auf Gott hört. Da ist man plötzlich in der Gegenwart Gottes. Und dort finden wir ihn so wie damals Mutter Maria und Josef. Er saß bei den Schriftgelehrten und hat ihnen Fragen gestellt, dass sie haben gesagt, ja, was ist, wo kommt diese große Weisheit von ihm? Obwohl er der Sohn Gottes war, hat sich ja sogar belehren lassen von den Rabbis. Und dann heißt es, er ging nach Nazareth wieder zurück und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Du siehst, Jesus musste noch wachsen und sich entwickeln. Und er musste gehorsam lernen an dem allem, was er litt. Also anscheinend war dieser Bub ungehorsam. Er musste gehorsam lernen. Ja, Papa. Ja, Mama. Ich mach das. Ich bin da. So. Aber Jesus wohnt nicht in Tempel von Menschenhänden gemacht. Auch hier, wenn wir denken, manchmal, ja, vielfach haben so viele Christen ein Bewusstsein, ja, er wohnt im Gemeindezentrum, er wohnt in dem und jenem Haus, er wohnt in dieser Kathedrale, er wohnt in dieser Basilika, in dieser Synagoge oder dieser Moschee. Da ist Gott nicht zu finden. Gott wohnt in unseren Herzen, wo man ihn reinlässt, wo man ihn aufnimmt. In Apostelgeschichte 7, Vers 48, da predigt Stephanus, wurde gesteinigt damals, aber er predigt voll Power. Salomo aber baute ein Haus für Gott, aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Und warum? Weil unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wo finde ich Jesus? Wie finde ich Jesus? Jesus ist nicht bei den Toten zu finden, sondern bei den Lebenden. Nicht, dass wir unsere lieben Toten, die jetzt verstorben sind, verachten. Nein, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die Frauen am Ostermorgen, Lukas Kapitel 24, Vers 5, ihnen erscheinen 2 Männer, 2 Engel in glänzenden Kleidern und sie sagen, Frauen, und sie erschraken und neigten ihr Gesicht zur Erde und sie sprachen, oder die 2 Männer sagten, ja, was sucht ihr? Wir suchen Jesus, wo er hingelegt ist, wo ist er? Und dann sagen die Engel, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden. Und der Herr ist überall, wo gelebt wird, wo gearbeitet wird, wo gegessen wird, wo gesungen wird, wo ja auf ihn gewartet wird, wo man sagt, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden, wie diese Emmaus-Brüder. Was sucht ihr Gott bei den Toten? Und wir suchen Gott bei den Toten, bei den Theologen, Philosophen, bei den schlauen Meier dieser Welt. Hab eine Meinung von Jesus. Und wie bilde ich mir eine Meinung? Wir müssen jetzt Meinungsbildung betreiben heute Nachmittag. Wie bilde ich mir eine Meinung über Jesus? Fang an, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Nimm die Menschen so, wie Jesus die Menschen angenommen hat. Lebe so, wie Jesus gelebt hat. Und er war anders wie die anderen. Er war voller Liebe. Er war sanftmütig. Er ist nicht gleich hochgegangen und gleich explodiert. Er war nicht materialistisch. Er hat einen Anzug gehabt. Und es war ein Zweireiher, wahrscheinlich von der Mutter Maria. Und über den hat man sogar gewürfelt, so wertvoll war er. Der hat nicht viele Klamotten gehabt. Und er hat gesagt, wir sollen auch nicht viele Kleider mitnehmen, wenn wir verreisen. Eine Jacke, ein paar Schuhe und so weiter. Wir sollen gar nicht so groß und auf das Äußere schauen, sondern auf das Innere. Das ist die Meinung Jesu. Jesus sieht das Herz. So wie Gott. Er sieht das Herz der Menschen. Er war nicht fanatisch. Meine Kirche, meine Religion, mein Glaube, meine Einstellung, meine Ansicht. Ja, Jesus war sehr natürlich, sehr praktisch, sogar sehr menschlich. Seine ganzen Gleichnisse, hör mal seine Gleichnisse an, die waren so aus der Arbeit, seine Gleichnisse waren vom Feld, der Bauer sät und dergleichen, der vielfältige Acker. Der war ganz natürlich, sehr praktisch. Er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann kann er aufgehen und aufwachsen. Was ist Jesus? Wie war Jesus? Gott ist nicht an Orte und Gebäude gebunden. Er ist auch nicht an Organisationen gebunden. Gott ist an Menschen gebunden und bindet sich an Menschen. Ich will bei dir sein, ich will dich behüten, ich will dich begleiten, ich will dich durchtragen. Das ist Jesus. Gott sind Menschen wichtig, nicht das Geld und nicht die Materie. Nur wir Menschen wollen gleich festhalten, wo bist du zur Herberge, wo wohnst du? Kannst du mir die Adresse sagen? Jesus, Kapernaum, irgendwo, wo bist du zu Hause? Und schau die Jünger an, Matthäus 17, auf dem Berg der Verklärung, hier ist gut sein, lass uns gleich Hütten bauen. Wir wollen gleich alles zementieren, etwas verewigen. Aber der Herr sagt, nein, plötzlich kommt er ganz natürlich runter und sie sehen nur Jesus und Jesus und Jesus allein. Kein Moses, kein Elia mehr da, die Apostel auch, ein paar schlafen da unten. Lass uns gleich drei Hütten bauen, evangelisch, katholisch, freikirchlich oder was auch immer. Wir bauen gerne Kirchen, Kapellen und Gemeindezentren. Jesus will in uns wohnen. Und das ist, was ich rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe. Er will sich in uns verwirklichen. Willst du wissen, was Jesus über dich denkt? Welche Meinung hat Gott über dich? Was ist schon interessant, mal Gott zu fragen, lieber Gott, was denkst du über mich? Bin ich ein fauler Strick? Bin ich fleißig? Bin ich ein Angsthase? Was bin ich, Herr? Bin ich ein Sünder? Bin ich ein Heiliger oder Scheinheiliger? Was für eine Meinung hat Jesus? Denn er hat den Leuten, er kannte die Leute, er wusste, was in den Leuten drin ist. Sieht der Herr dein Herz, was in dir drin ist? Gott wohnt unter uns. Johannes Kapitel 14, Vers 21 lese ich. Und weißt du, wie er wohnt? Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also wir müssen Jesus lieben. Jesus ist sehr unsympathisch oft manchmal. Weißt du, er ist manchmal stur. Er macht nicht alles, was wir gleich wollen. Obwohl es in der Bibel drin steht, also was du bittest, das wird gegeben in seinem Namen. Aber er macht nicht alles. Hier spricht er zu Judas, nicht dem Ischariot, der ihn nachher verraten hat. Nein, Herr, was bedeutet, dass du dich mich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Die Welt sieht Jesus nicht, die Welt versteht nicht Jesus. Du musst nur in der Welt draußen auf der Straße sagen, Jesus, und schon gehen die Jalousien runter. Die Welt versteht Jesus nicht. Die verehren Jesus, Moslems verehren Jesus, Hindus verehren Jesus, alle Leute, Juden, naja, die nicht weniger. Aber sonst, sogar die Heiden verehren Jesus. Ein guter Mensch war er, der hat keiner Fliege was getan. Du willst dich uns offenbaren? Und Jesus antwortete und sprach, ja. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist, wie ich Gott finde. Fang an, Jesus zu lieben. Wenn du kein Gebet hast, kein Gebet sprechen kannst, du musst nicht groß geschwollen in Sprachen, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch oder sonst noch wie beten. Du musst nur sagen, Jesus, ich liebe dich. 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 Und immer wieder. Verstehst, tausendmal kannst du sagen. Und du wirst merken, plötzlich bekommst du Feuer. Plötzlich wirst du verliebt. Jesus, ich liebe dich. Was glaubst du, was dann passiert? Sag es 1000 Mal am Tag. Jesus, ich liebe dich. Und dann wirst du eines Tages dann oder eine Stunde später in Sprachen reden. Jesus, ich liebe dich. Und dann wirst du Englisch beten, dann wirst du Französisch beten. Jesus, ich liebe dich. Weißt du, der Heilige Geist wird dich aussprechen lassen. Wer mich liebt, der wird auch mein Wort lieben. Und dann fängst du über die Bibel nachzudenken. Dann bekommst du Weissagungen, dann bekommst du Offenbarungen. Dann redet der Heilige Geist zu dir. Und dann sagt Jesus weiter. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort, das der Vater über mich gesandt hat. Die verstehen nicht. Die verstehen nur das Allgemeine, das Alte Testament. Sie verstehen das Neue Testament nicht. Hier, wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich, dann wirst du das Neue Testament plötzlich verstehen. Die neue Botschaft. Jesus will bei uns wohnen, bei unser Heim sein, in unserem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Keller, Dachboden. Der will alles bewohnen. Er will zu uns in Untermiete kommen. Hast du nicht ein Plätzchen für deinen Jesus? Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, er möchte sein Leben mit unserem Leben teilen. Sei aufgeregt, was da passiert, wenn Jesus zu dir kommt. Er nimmt an deinen Sorgen teil. Verstehst du? Habt ihr heute nicht irgendwas zu essen? Ja. So fragt er. Er fragt in einer Situation, habt ihr nichts zu essen? Der Herr interessiert sich, ob du was zu Hause zum Essen, zum Trinken hast. Und dann, ja, wenn du sagst, nein, Heiland, wir haben wirklich nichts, dann wird er irgendein Wunder wirken. Kannst du darauf verlassen? Wir müssen und sollen mit ihm zusammenarbeiten. Er zuerst. Jesus zuerst. Und du musst deine eigene Meinung über Jesus haben. Was ist Jesus für dich? Zuerst mal, was denkt er über mich und was denke ich über ihn? Verstehe ich Jesus? Das ist ein Jude, ein Hebräer, der lebte vor 2000 Jahren. Du musst dich hineinversetzen in einen Menschen, der vor 2000 Jahren lebte, der noch in der Steinzeit war es nicht, aber Eisenzeit wenigstens. Verstehst du, in so langer Zeit, der hat noch nichts vom Computer gewusst, der hat noch nichts gewusst von Raketen, der hat noch nichts gewusst von den Autos und so weiter. Der hat nur einen Esel gehabt, mehr hat er nicht gehabt. So versetz dich in eine Welt vor 2000 Jahren, 5000 Kilometer weg von Berlin, in Jerusalem damals, in der Situation, das Land war besetzt, das Land war ausgebeutet von den Römern. Versetz dich in einen Menschen, die versklavt waren, die unterdrückt waren. Versetz dich in so eine Lage. Jesus, wie fühlst du dich da bei diesen ausgestoßenen, verachteten Flüchtlingen? Er war ja selber ein Flüchtling. Zuerst nach Ägypten geflohen, dann nach Nazareth wieder zurück. Ein Wanderprediger, der nirgendwo ja eine Anstellung bekommen hat. Jesus, wir nirgendwo in einer Kirche, einer Gemeinde angestellt worden. Dort kannst du unser Pastor werden. Da wären die Leute ihm weggelaufen. Glaub mir das, die wären nicht lange bei ihm geblieben. Und wir sehen da, als dann keine Wunder, keine Zeichen mehr gab, dann sind sie nacheinander weg. Zuerst die 70 sind weg und dann sind auch von den 12 einer nach dem anderen weg. Als keine Wunder mehr gab, keine Brotvermehrung mehr gab, als der liebe Heiland keine Wünsche mehr erfüllte. Als er nur sagte, ich gehe jetzt nach Golgatha, ich muss sterben. Hab deine eigene Meinung jetzt. Du musst Jesus verstehen. Ich kann dir ihn nicht erklären. Ich würde dir gerne erklären. Ich kann es theoretisch von Verstand, von der Logik. Aber dass es in dein Grips hineinkommt, dass du sagen kannst, aha, das muss der Heilige Geist tun. Er wird mich verklären. Er wird mich vergrößern und so weiter. Ich kann nur erzählen, so und so und so und so ist der Heiland. Bei ihm gilt, komm und sieh. So wie bei den Jüngern hier. Mach deine eigenen Erfahrungen mit mir, mit Jesus, mit deinem Heiland. Jesus verstehen nur diejenigen, die seinen Geist haben, den Heiligen Geist meine ich, die auf seiner Wellenlänge sind, die den Geist Christi haben, die sagen, yes, Lord, ja, Herr. Ja, die werden ihn verstehen. Und solange wir nicht sagen können, ja, Jesus, du bist mein Herr, solange werden wir nicht verstehen, was der ist, was der überhaupt will von mir. Er schikaniert mich ja nur von morgens früh bis abends spät. Mach das, mach das, mach das, mach das. Verstehst du Jesus? Jesus verstehen nur Menschen, die aus Gott geboren sind. Die verstehen Gott. Ohne diese Wiedergeburt werden wir das nicht verstehen. Jesus sagt einmal zum Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, er wird nichts verstehen. sei es nur böhmische Wälder, na, böhmische Wälder vielleicht nicht, das ist vielleicht chinesisch, vielleicht sind Hieroglyphen nur noch ägyptisch. Da wird nicht verstehen. Für Gott ist es wichtig, dass du das tust, was du gerade verstehst. Wenn der Herr das eine sagt, tu das, füll die Krüge mit Wasser. Du verstehst nicht warum, diesen Blödsinn da. Die Krüge, die man für die Fußwaschung benutzt, warum soll ich das mit Wasser füllen? Die sollen eines Tages Weinfässer werden. Ja, aber ich tue das, weil er das gesagt hat. Und wir lernen Jesus kennen by doing. Just doing, indem wir das machen, was er gerade sagt. Gib das Wasser dem Speisemeister. Lass ihn mal kosten. Und erst als der Diener dem Speisemeister das Glas rüberreichte, und er sagte, was gibt's? So einen Wein haben wir noch nie gehabt hier in Israel. Für Gott ist es wichtig, dass wir etwas tun, mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dass wir die Gesinnung Jesu haben. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war Jesu Philosophie. Wir wollen immer unseren Dickkopf durchsetzen, unseren Dickschädel. Entschuldigung. Ja, aber das wollen wir machen. Jesus hat seine Meinung, seine Gesinnung abgelegt. Er hat gesagt, Vater, was du willst. Ich gehe deinen Weg, wie du mich führst. Ich wäre lieber im Garten gestorben als am Kreuz. Das wird er wahrscheinlich gedacht haben, das erste Mal. Dort, das ist viel schöner, unter dem Baum, da unter den Olivenbäumen zu sterben. Aber der Vater wollte ganz was anderes. Stell dir vor, wie schön wäre es für Jesus gewesen, im Bett zu sterben. Das wollen wir alle im Bett ganz gemütlich sterben, Herzinfarkt und wir sind weg. Aber Jesus wollte durch ein Drama, durch eine Tragödie, durch eine Katastrophe der ganzen Welt demonstrieren, wie falsch, wie verlogen dieses ganze Pack Menschen sind. Und wir möchten, Vater, zieh diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Das möchten wir der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat ein Problem gehabt. Überall, sobald er den Mund aufmacht, gab es Rebellion, gab es Aufstand, gab es Verfolgung. Die Leute werfen sogar Sand in die Luft und sagen, groß ist die Diana der Epheser. Und er sagte, oh Gott, ich will eigentlich mal anständig predigen wie ein normaler Pastor in einer Gemeinde, ohne diese ganzen korinthischen Leute da, wie die Korinther dort waren. Diese Korinther waren überspannt. Er wollte ganz ruhig predigen, ohne große Diskussionen, theologische Abhandlungen. Der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Aber das konnte er nicht. Immer Widerspruch, immer Rebellion. Und dann sind die Leute abgehauen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und Jesus wusste das. Und wir müssen uns nicht mit der Welt groß gleichsetzen oder groß für die Welt einsetzen. Bitte, hör mir gut zu. Jesus hat sich nicht groß für diese Welt eingesetzt. Er hat gesagt, die Welt versteht mich nicht. Die Heiden verstehen mich nicht, die Juden verstehen mich nicht, die Religiösen verstehen mich nicht. Ja, wer versteht dich überhaupt? Wer hat überhaupt Jesus verstanden? Wahrscheinlich niemand. Weil er göttlicher Gestalt war. Er hat ganz anders gedacht. Er dachte wie Gott. Und von der Bibel heißt es, Gott denkt anders, Gottes Wege sind anders, seine Gedanken sind anders. Du musst nicht groß für diese Welt einsetzen. So viele Menschen denken, sie müssen Großputz auf der Titanic machen. Die Titanic geht unter, diese Welt geht unter. Lebe dein Leben, gestalte dein Leben, geh deine Straße fröhlich weiter. So war Jesus. Und er hat gesagt, wenn die einen von euch nichts wollen, du sollst deine Meinung über Jesus bilden. Wenn die dich nicht wollen, schüttel den Staub runter und sag, dann geh mal ins nächste Dorf. In die nächste Gruppe, verstehst du? Wir werden mit den Städten Judäas nicht fertig, bis dass Jesus wiederkommt. Jesus war sehr tolerant. Er ging weiter. Und er sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein bei dieser Ehebrecherin. Nicht gleich verdammen. Verstehst du? Eigentlich hätten beide, der Mann und die Frau, verdammt werden müssen. Denn beide haben die Ehe gebrochen. Und beide haben sich an das Gebot versündigt. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber nein, die arme Frau, die hat es erwischt. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er im Sand, Lügner. Und das, und das, und das, und das. Und jeder sieht, das bin ich. Und da geht einer nach dem anderen weg. Und dann fragt die Frau, wo sind deine Ankläger? Und dann sagt diese Frau, sie sind alle weggegangen. Und dann sagt er, auch ich verdamme dich nicht. Jesus kam in diese Welt, um nicht Menschen zu verdammen, sondern um Menschen selig zu machen. Halleluja, preis dem Herrn. Jesus kam dafür in diese Welt. Hab die Gesinnung Jesus, seine Grundeinstellung, seine innere Haltung. Und wenn du das einmal entdeckt hast, so war Jesus, dann wirst du ganz anders leben. Du musst nicht einmal die Bibel lesen, die Evangelien lesen, denn bis zum ersten Jahrhundert nach Christus gab es kein Neues Testament und gab es keine Episteln, keine Briefe. Aber sie haben eine Frage gestellt, die ersten Christen: Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Wie würde Jesus reagieren? Sie haben versucht, Jesus, sich in die Lage Jesu hineinzuversetzen. Was würde Jesus geben? Vielleicht würde er eine Ohrfeige dem geben, statt 100 Euro. Oder sonst was. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Ja, das ist ein ganz hartes Sprichwort. Verstehst? Weißt du, was hat der römische Kaiser den Kindern Israel gebracht ins Land? Das Land wurde abgeholzt. Das Mark Twain am Schluss geschrieben hat, man kann nicht von Tel Aviv bis nach Jerusalem gehen, man findet keinen Strauch, wo man sich hinsetzen kann, wo sich vor dem Fliegen geschützt ist. Ja, der hat abgeholzt. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Und deswegen wurde er auch gekreuzigt. Wir haben gehört, er hat gesagt, man soll den Kaiser rausschmeißen, dem Kaiser einen Tritt geben und sagen, hau ab. Gib Gott, was Gott gehört, und Kaiser, was dem Kaiser gehört. Der Kaiser hat dir nichts gegeben. Der Bundeskanzler, Kanzlerin hat dir nichts gegeben. Der nimmt nur von dir alles. Tut mir leid. Die sind bis heute noch so. Und sie reparieren nicht einmal die Straßen. Du zahlst so viel Kfz-Steuern. Und die Straßen sollten repariert werden. Ja, die leben gute Tage. In aller Liebe. Gib dem Kaiser. Und was Gott gehört, das gibt Gott. Habt ihr Gesinnung Jesu? 1. Korinther Kapitel 2, Vers 16, da lese ich, wir, sagt Paulus, wir haben den Geist Christi. Und die Frage ist, habe ich den Geist Christi, die Gesinnung Jesu Christi? Habe ich das wirklich? Oder bin ich nur ein Schwätzer, dass ich nur was erzähle? Denke so, wie Jesus gedacht hat. Und weißt, wie Jesus gedacht hat? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Was nützt es? Das ganze Materielle, das ganze Sichtbare, ich nehme Schaden an meiner Seele. Willst du die Meinung Jesu wissen? Ich schon. Was war Jesu Philosophie? Jesus sagte, wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, reicht vollkommen aus. Du musst nicht jeden Tag Torte und Kuchen und was weiß ich haben. Das reicht, was du Kleidung und Nahrung hast. Lasst euch genügen. Und dann hat Jesus auch gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wovon lebt der Mensch? Oder was war Jesu Gedanke, was war seine Philosophie, was war seine Theologie, die Lehre von Gott? Haltet nicht nur äußerlich die Schüssel rein, sondern auch innerlich. Und ihr seid tote Gräber, verstehst du, äußerlich schön getüncht und innerlich voller Geschmeiß. Ich habe hier in Wedding im Krematorium eine Beerdigung mal gehabt, da wurde eine Urne in der Wand freigesetzt, da wurde das abgeschraubt. Ich habe gedacht, Mensch, hätten die Leute vorher das gemacht. Da wurde die Tafel abgeschraubt und da waren Spinnen dort. Da waren Spinnen dort. Da habe ich gedacht, lieber Gott, und da muss jetzt diese arme Seele dort, die Asche dort eingesetzt werden. Dann habe ich gleich dem Ordner gesagt, bitte sorgen Sie dafür, dass ein Handfeger kommt, dass man diese Spinnweben zuerst mal rausmacht. Denn soll der Mensch unter den Spinnen sich vorstellen. Und so sind viele Christen häuslich, eine goldene Tafel mit goldener Schrift, hier ruht Familie sowieso. Vergiss das. So halten die Leute diese Schüssel äußerlich rein. Oder was hat Jesus noch gesagt? Was war seine Meinung? Was zum Munde hereingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was da rauskommt. Und das waren Jesu Gedanken. Jesus prägte die Welt, innerhalb von 2-3 Jahren, wo er diente. Ja, er predigte die Welt so. Die Bücher können nicht fassen, was er alles getan, erzählt hat, gepredigt und gelehrt hat. Dieses kurze Leben hat die Weltgeschichte geprägt. Die ganze Weltgeschichte. Diese kurze Zeit, was er alles gegeben und von sich gegeben hat. Von Jesus haben wir nur eine ganz kurze Jugenderinnerung, als er 12 Jahre war und vergessen wurde. Oh, die Maria musste Buße tun. Sie hat einen Auftrag gehabt, pass auf meinen Sohn auf, Maria. Und was macht sie? Sie quatscht mit den anderen Frauen. Sie geht mit den anderen Nachbarn und unterhält sich und sie vergisst den Sohn Gottes. Aber sie hat Jesus gefunden. Sie wusste genau, wo finde ich Jesus? Jesus war ein Wunderkind, trotz allem. Die Lehrer im Tempel bewunderten sich, sie waren außer sich. Dieses Kind mit seinen Fragen hat sie verblüfft und verwundert. Und nicht nur seine Fragen, sondern auch seine Antworten, die er den Gelehrten stellte. Denkt ihr das? Ja, Lukas Kapitel 2. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, den Rabbinern, und die hörten ihn aufmerksam zu und stellten Fragen, und alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Das war Jesus. Er war verständig, er war klug, und ich denke nur an diese Geschichte mit dem klugen Baumeister und klugen und törichten Jungfrauen, die gehören alle in diese Ebene. Er war klug, er hat den Menschen auf den Kopf gesagt, was da los ist. Und dann hören wir 21 Jahre nichts von ihm bis zur Kreuzigung. Ja, in der Weltgeschichte geschah so viel dazwischen, aber Jesus hat sein Evangelium gebracht und gepredigt in diesen letzten 3 Jahren als Prediger. Und was Jesus war, war er immer ganz. Als er Kind war, hat er in den Windel gekackt und geschrien, gebrüllt, der Mutter Maria auf die Nerven gegangen. Ja, das wird Jesus gesagt. Er war ganz Kind. Und als er Teenager war, war er ganz Teenager. Und als er Zimmermannssohn war, war er ganz Zimmermannssohn. Zimmermannssohn, der sägte, baute Häuser, hat nichts gepredigt, hat nicht gewusst, das Reich Gottes gepredigt. Er ging Samstag in der Synagoge, das war alles. Und dann, als er Wanderprediger wurde, hat er nichts anderes gemacht, als nur den Leuten gepredigt. Dass sogar seine Eltern, seine Brüder gedacht haben, der ist verrückt. Da kommt noch ans Kreuz, wenn er so weitermacht. Die konnten es nicht erklären. Und als er in die letzte Woche seines Lebens, da hat er nicht mehr groß gepredigt, geredet, sondern sich vorbereitet auf das Kreuz. Und deshalb ist für mich die Meinung Jesu, die Einstellung Jesu, die Gesinnung Jesu, was du bist, sei immer ganz. Ganz Mann, ganz Frau, ganz Kind, ganz Schüler oder ganz, was ist, total, immer ganz. Ganz Gemeindemitglied, ja, diene deine, mach deine Arbeit, was du machst, und ganz, als wenn der liebe Gott zuschauen würde. Ich möchte nur eine Geschichte, da ist irgendwo bei den Griechen, da ist ein Steinmetz, der poliert von einem Götzen, also ein Götze, der nachher in einen Bogen reingestellt werden sollte, poliert den Rücken. Dann kommen die Leute und sagen, mach doch nicht so einen Zirkus, dass du den Rücken diesen Götzen polierst. Du musst den Götzen von vorne polieren, damit der schön glänzt und schön ist. Nein, sagt er, die Götter sehen auch, was hinten im Rücken ist. Die sehen auch auf dem Rücken. Die Götter. Verstehst du? Gott sieht auch, was im Hintergrund ist, was hinten ist, was du gar nicht siehst, was keiner beobachtet. Aber Gott weiß es und Gott sieht es. Das war Jesu Einstellung auch so. Was ihr tut, tut ganz. Nicht halb. Deshalb hat er auch immer wieder eine totale Entscheidung gefordert von den Leuten, hat den Gesetzeslehrer alles so treffend gesagt, mit außergewöhnlichem Scharfsinn, dass sie sagten, es gibt's nicht, was der sagt. Er war, weißt du, sag wie ein Kind oder rede wie ein Narr. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und das ist, was Jesus war. Er war kein Dummkopf, aber er hat so richtig, ja, närrisch gesagt, humorvoll gesagt, kindlich gesagt. Das ist, das gibt's nicht. Das ist doch 1 und 1 ist 2. Aber die Leute, ich denke nur, denk an des Kaisers seine Klamotten, verstehst du? Der denkt, er hat die schönsten, besten Kleider der Welt und bildet sich ein. Und dann kommt ein Kind vorbei und sagt, ja, der ist da nackt. Das ist Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und Jesus dachte wie ein Kind. Und deshalb sagte er, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ich will dir nur helfen, Jesus zu verstehen. Jesus dachte, so wie ein Kind, natürlich, Papa und Mama, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Das war Jesus. Die Leute damals glaubten, wenn sie das Gesetz kennen und so weiter, den Katechismus beantworten können und dass sie Religion verstanden haben und dass das Leben dann funktioniert. Nein, Jesus, der ungeschulte, einfache Zimmermannssohn, der machte ich die Schriftgelehrten baff und zu Schanden. Ja, der spricht mächtig, aber dann natürlich geredet. Also wenn ich so manchmal Christen angucke, die reden unnatürlich, versuchen Fremdwörter zu benutzen und so weiter. Jesus hat die Menschen bloßgestellt. Dieser Buch brachte die Schriftgelehrten in Verlegenheit. Er sitzt schon 3 Tage mit ihnen und diskutiert, beantwortet prompt die Frage, die kleinen und die großen Gebote und die ganzen Streitfragen, die beantwortet. Ja, sag mal, Der war doch nicht in der Bibelschule, der war nicht da in der Uni, der wollte das alles her. Jesus hat sie mit scharfer Treffsicherheit ihnen beantwortet. Der hat das Herz angeguckt und schaute das Herz an und er sah durch das Herz durch. Auf der anderen Seite, im Rücken, was die Menschen im Rücken oft hinterrum denken und reden, was sie zu Hause reden, nicht was sie in der Gemeinde reden. In der Gemeinde kannst du ganz fromm Glorie, Glorie, Halleluja sagen, aber zu Hause, ja, da ist manchmal der Teufel los. So was hat Jesus ausgezeichnet. Er war ohne Vorurteile, er war furchtlos. Ja, er hat ja die Gefahr erkannt, er wusste das und das und das, pass auf. Und er wusste, nehmt euch Acht vor Menschen. Das hat er gesagt, passt auf vor Menschen. Du kommst leichter an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. Nimm dich in Acht vor Menschen. Und er wusste, in Menschen wohnt nichts Gutes. Und dann sagt er, aus dem Herzen des Menschen kommt das und das raus. Er weiß, was er tut. Und er erlebt alles ganz bewusst. Er ist da im Leben. Jesus kannte die Rücksichtslosigkeit seiner Gegner, wie brutal sie sind, wie ungerecht sie sind, wie machtgelüstig sie sind. Die wollen nur herrschen. Wie berechnen sie das alles so machen? Er hat sie durchschaut. Hat auch den Herodes durchschaut. Als er mal über den Herodes war, sagt, das ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs, dieser Herodes. Jesus war männlich. Er war Mann. Und er war männlich in seiner Unbekümmertheit. Er war frei von jeder Ängstlichkeit. Als er wusste, jetzt ist meine Stunde gekommen, dieses Kairos, diese göttliche Stunde, dann richtet er seinen Blick auf Jerusalem und geht schnurstracks auf Jerusalem zu. Die Pharisäer testen Jesus mit der Ehebrecherin oder mit anderen Fangfragen. Jesus lässt sich ein. Jesus läuft nicht davon. Er ignoriert die Menschen nicht. Er sagt, was los ist. Er ignoriert sie nicht. Er nimmt die Sünder an, er nimmt die Zöllner an. Und das Schlimme noch, obwohl er Sohn Gottes war, obwohl das die 10 Gebote von ihm ausgegangen sind, er hält sich nicht an diese Sachen. Am Sabbat, du sollst den Feiertag heiligen. Nein, der heilt am Sabbat, am Feiertag die Kranken. Jesus hält sich an das Gesetz, was es verlangt, aber sonst nicht mehr. Er sagt, wo 2 oder 3 Zeugen sind, die sollen bezeugen. Wenn die das sagen, dann haben sie recht. Eine ganz wichtige Faustregel in der Bibel. Eine Sache besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Ohne 2 oder 3 Zeugen nimmt er gar nichts an. Ich denke nur in diesem Fall von der Ehebrecherin. Ist für ihn nicht verbindlich. Wie reagiert Jesus? Wenn die Zeugen dich nicht verdammen, dann bitte ich auch nicht. Warum soll ich dich verdammen? Ja, und er hält sich ganz strikt ans Gesetz. Jesus wird geprüft. Das Leben Jesu. Du glaubst, ja, wenn du Jesus bist, Kind Gottes bist, ein Heilandskind bist und was weiß ich, was du bist, dass du ja, schön auf roten Teppich laufen darfst und flanieren kannst. Nein, du wirst getestet auf Herz und Nieren. Jesus wurde versucht vom Satan und er lernt Nein zu sagen. Er erfüllt nicht alle Wünsche, die man an ihn ranträgt. Ja. Und er sagt, nein, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder was Jesus hier mit der Münze damals sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Oder diese Witwe hier, er hat zugeguckt, sitzt so am Kasten und guckt, was die Leute reinschmeißen. Da schmeißt der Reiche einen großen Batzen Geld rein. Und dann rufen die, Halleluja, guck mal, wie viel der gegeben hat. Und dann kommt dieses alte Weiblein, die zittert und dreht ihr Groschen ein paar Mal um und die wirft dieses Schärflein rein, das ist praktisch wie ein Pfennig bei uns heute. Und dann sagt, Halleluja, Leute, diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Du musst Jesus kennenlernen. Der schaut genau zu, was du gibst und wie du gibst. Ob du Großzüge gibst. Ich habe mal in Stuttgart ganz am Anfang meines Dienstes gehabt, jemand wollte mich kaufen als Pastor und mich beeinflussen. Und dann sitzt er in der ersten Reihe irgendwo und nimmt einen 100-Markschein und streichelt so übers Knie. Verstehst du? Und streichelt und dann schmeißt er es rein. Und als das Opfer dann zu mir zurückkam, ich bin auf die sind zum Opferbeutel gegangen und sagt, lieber Bruder, hier ist dein Geld, ich will dein Geld nicht haben. Ich sage mal vor, als Pastor, ich habe sogar das Geld abgelehnt, ich will dein Geld nicht haben. Weißt du, du hast nicht von Herzen gegeben. Denn wenn wir geben, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Verstehst du, wir sollen Gott geben und nicht dem Pastor und nicht der Gemeinde und nicht der Mission oder wem auch immer ist. Ich habe einen anderen Gottesdienst mal gehabt. Ich habe lauter Hippies so gehabt, also Jesus People Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, Geschwister, weißt du, das Opfer ist für die Gemeinde. Wenn hier irgendjemand ist, der in Not ist, der nicht weiß, wie er nach Hause kommt oder was er zum Essen kaufen soll, der darf sich das, was er braucht, aus dem Opfer rausholen. Da wird total Totenstille. Der Pastor erlaubt sich, aus dem Opfer was rauszunehmen. Die Leute haben Gott gegeben. Aber weißt du, wir sind der Leib des Herrn. Wenn einer leidet, leiden alle. Wenn es einem gut geht, geht es allen gut. Und dann hat einer tatsächlich aus sich rausgeholt. Dann kam er zu mir und sagte, Bruder Matthäus, ich weiß nicht, wie ich das und das bezahlen kann. Und ich habe den Herrn gefragt. Und der Herr hat gesagt, das darfst du rausholen. Und das war für mich dieser Gottesdienst, diese Opferung, das war speziell für mich. Denn ich war im Notland und sagte, lieber Gott, wenn du mich lieb hast, dann wirst du mir heute helfen, dass ich meine, das, was er bezahlen sollte, unbedingt, also was keinen Aufschub gab, dann wirst du mir das Geld geben. Und genau das war drin und das konnte sich rausholen. Du siehst, manchmal macht man ungewöhnliche Sachen. Und so war Jesus. Jesus hat manchmal ungewöhnliche Sachen gemacht. Und das war genau die Stunde Gottes, dieses Kairos. Nimm die raus. Ich habe zuerst gedacht, die Leute werden mich abschlachten. Denn wenn ich sage, Geschwister, nehmt aus dem Opfer raus das, was ihr braucht für euer persönliches Leben. Wir sind ja füreinander da. Ich glaube, wir haben in der Nazareth-Kirche auch sowas mal Ähnliches gehabt. So, dass wir das irgendwo in Gottesdienst waren und ich habe gespürt, hier ist jemand in Not, hier braucht Hilfe und diese Person darf sich rausholen. Du musst Gott verstehen. Gott ist kein Kapitalist und er ist kein Materialist. Und das war Jesus. Er gibt immer passende Antworten, passende Lösungen und zeigt uns, was los ist. Er hat sich sehr oft zusammengestoßen mit den Sadduzäern und Schriftgelehrten und so weiter. Die einen glauben an die Auferstehung und die anderen glauben nicht an die Auferstehung. So, und dann, ja, die einen machen sich lächerlich über die Auferstehung. Und Jesus hat logisch beantwortet. Da war eine Mutter, eine Frau, die hat 7 Männer gehabt. Und die sind so nacheinander gestorben. Und dann darf immer der Nächste heiraten oder so. Dann darf sie heiraten, kein Problem. Dann fragt Jesus, und wem wird die Frau gehören bei der Auferstehung der Toten? Dem ersten Mann, dem zweiten Mann, dem dritten Mann oder gar keinen Mann? Und dann sagt er, im Himmel. Und guck mal, so schön und so plastisch erzählt Jesus, im Himmel wird es weder Mann noch Frau geben. Wir werden alle den Engeln gleich sein. Nicht, dass wir Engel sind, wir werden über die Engel stehen. Aber wir werden nicht heiraten wieder. Und das wird Sex ist nur für die Erde gemacht, für den Menschen, damit sich der Mensch vermehrt. Aber du siehst, so hat Jesus konkret geantwortet, dass man versteht, ja, Meister, du hast schön gesagt, hat hier ein Schriftgelehrter mal gesagt. Meister, du hast wirklich schön gesagt, so treffend. Jesus hat auch mit seinen Feinden richtigen Umgang gehabt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Oder in Lukas 11, Vers 16 lese ich einen anderen Fall. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und fordern ein Zeichen von ihm. Doch er wusste, was sie dachten. Du siehst, das ist der Heiland. Du musst wissen, was die Menschen denken. Studiere Psychologie. Beschäftige dich mit der Psychologie. Und wenn du dich selbst kennst, kennst du auch den anderen Menschen. Denn jeder Mensch ist ein Stück Psychologe. Doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das sich selbst gespalten ist oder uneins ist, wird untergehen und ein Haus, das zerstritten ist, wird untergehen. Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich Bestand haben? Denn die haben ihm gesagt, du treibst die Dämonen durch den Obersten der Teufel aus. Wenn ich aber die Dämonen durch den Beelzebub austreibe, durch was treiben denn eure Rabbis? Wenn ich aber die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon bei euch angekommen. Und solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, da wird er nicht überfallen werden. Es sei denn, es kommt ein Stärkerer zu ihm. Und dann erzählt Jesus, man soll die Kosten überschlagen. Kann ich das Unternehmen ausführen, was ich vorhabe? Bin ich so finanziell so stark und so viele Leute geraten jetzt in dieser Zeit in Schuld, weil sie sich übernehmen. Da bauen sie einen Luxuswillen, was weiß ich, kaufen große teure Autos und das können sie nachher nicht mehr bezahlen. Wir sollen die Kosten überschlagen, wir sollen rechnen, wir sollen mit unserem Geld haushalten. Das war Jesus, was er gelehrt hat. Seid klug und ohne falsch. Überschlag die Kosten, bewach dein Haus. Wenn du merkst, ich bin unterlegen, dann mach Frieden. Dann sag, komm, lass uns zusammen Kaffee trinken oder Tee trinken. Jesus fängt immer mit einer Gegenfrage an. Das ist hochinteressant, wenn ich Jesus studiere. Immer wieder, ja, du sagst so und so weiter. Die Taufe, ja, soll man, woher hast du deine Vollmacht, deine Autorität? Und dann sagt er ganz einfach, ich werde es euch sagen, aber sag mir zuerst einmal, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Kennst du diese Geschichte? Und ja, dann überlegen sie, diskutieren sie eine Weile und dann kommen sie zu dem Schluss, wenn wir sagen, das ist von Menschen gewesen, dann werden sie die Menschen uns schlachten. Werden wir sagen, es war von Gott, dann werden sie uns sagen, warum tut es nicht? Dann sagen sie ganz schlau, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Du siehst, Jesus stellt, konfrontiert die Menschen direkt, er streitet sich nicht mit ihnen. Lerne von Jesus. Antworte Jesus auch mit einer, wenn Menschen so dir frech kommen mit einer Gegenfrage, na und? Na und? Jesus fragt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder nicht? Versuch dich hineinzuversetzen in Jesus. Und dann erzählte, wenn dein Ochse da ins Loch fällt, würdest du nicht dein Tier aus dem Loch rausholen? Lerne von Jesus, sei klug, lebe in der Gegenwart Gottes. Frag immer, Jesus, was würdest du tun, Herr Jesus? Und dann wirst du merken, dass du richtig liegst und richtig antwortest. Nicht, was dein Kopf dir sagt und nicht, was der Pastor sagt und nicht, was die Gemeinde sagt und nicht, was die Bibel sagt. Also, denn die Bibel ist ein dickes Buch, da steht so viel drin. Das ist ja wie Schweizer Käse, da schlupfst du hier rein und da schlupfst du wieder auf der anderen Seite raus. Nichts Besonderes. Aber was sagt der Geist? Und der Geist wird mich verklären und der Heilige Geist wird euch all das erinnern, was ich gesagt habe. Mach's so. Du wirst sehen, du wirst ein Wunder erleben. Hier muss der Gläubige achten auf die Zeichen, auf die Impulse. Ein Feldherr muss wissen, kann ich die Schlacht gewinnen oder nicht? Er muss sich reiflich überlegen, bevor er da sich mit irgendjemand anlegt. Christen müssen sich überlegen, kann ich mit dem Mann mich anlegen? Philippus hat in Samaria viele Leute bekehrt, viele Leute getauft. Und da war auch ein Schlitzohr, Simon der Zauberer dabei, der hat auch getauft. Und der hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Und Philippus wusste, gegen den Mann komme ich nicht an. Der ist mir überlegen, geistig weit überlegen. Aber da kommt Petrus, der auf der gleichen Ebene wie Simon der Zauberer ist, geistig in der unsichtbaren Welt. Und Petrus hat die Autorität und hat gesagt, du Schalk, du sollst verdammt werden mit deinem Geld, als er dann die Gabe des Heiligen für den Heiligen Geist kaufen wollte. Da musst du schauen, bin ich der Sache gewachsen? Bin ich dem Professor gewachsen? Dann, okay, dann kann ich antworten, aber bin ich ihm nicht gewachsen, dann soll ich das Maul halten und still sein. Und nicht argumentieren. Naja, wir werden es schon sehen. Hernach wirst du es erfahren. Verstehst? Wir sollten uns nicht mit Leuten anlegen und streiten. Recht haben, ich hab's Recht. Viele Schriftgelehrten sind viel weiter. Viele intellektuelle Menschen sind viel weiter. Leg dich nicht an, wenn du mit deinem Gips nicht ankommst. So. Und frag, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus reagieren? Du musst nicht immer Recht behalten. Wichtig ist, dass Gott Recht behält in unserem Leben. Dass Gott die Ehre bekommt. So, hab ein gesundes Gefühl, Menschengefühl, gesunden Menschenverstand. Trachte nicht nach irgendwelchen religiösen Tüfteleien, was du selber nicht verstehst. Dann verteidigst du, wer sind die 144.000? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist jenes? Ja. Hör mit frommen Fantasiegebilden auf. Wenn es nicht vom Heiligen Geist dir gegeben ist, dann hör mit der Schwärmerei auf. Bleib unten, bleib auf dem Teppich, komm runter. Jesus ist nicht überrascht auf die Fragen, was die Leute ihm stellen. Er war Sohn Gottes. Und auch er ist manchmal ausgewichen. Als Johannes der Täufer getötet wurde, ist Jesus auch und die ihn zum Brotkönig machen wollten, ist er auch ausgewichen nach Sidon, in der Gegend der Sidoniter. von Israel, hat das Land ja verlassen für ein Stück weit. Er sagte, nein, ich werde mich nicht ausliefern, ich bin nicht unbedingt jetzt, dass ich jetzt der Märtyrer bin, dass ich jetzt ans Kreuz gehe. Nein, ich umgehe die Sache. Und wir müssen wissen, ja, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen zurückziehen, verstecken, in den Untergrund gehen, was auch jetzt. Du musst nicht unbedingt Märtyrer spielen. Du kommst noch rechtzeitig ans Kreuz. Und wirst gequält. Du musst fragen, wem nützt das? Wem nützt das? Die ganzen lebensverlängernden Maßnahmen, wem nützt das? Wem nützt das, wenn ich Recht bekomme? Wem nützt das, was ich alles so mir erlaube und mir leiste? Wir wollen irgendwie was beweisen, Recht haben. Nein, frag, wem nützt das? Der ganze Krieg gegen diese Klimageschichte, wem nützt das? Das kommt sowieso, wie es kommen muss. Du kannst nicht verhindern. Jesus war kein Feigling. Aber heute will man das nur von Feiglingen. Ja, Jesus hat auch keine Angst gehabt, negativ aufzufallen. Er wusste, ich gehe den Weg, den der Vater im Himmel für mich, für mein Leben bestimmt hat. Ja, er führte ein Überwinderleben. Er wurde ganz konkret, wenn er sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Ich bin entschieden, Gott zu dienen, ist Gott Gott. Und als er dem Teufel widersprach und so weiter, da hat er seine Ruhe gehabt. Wenn du dem Teufel widersprichst, negativen Dingen widersprichst, wenn du Nein sagst, dann wirst du deine Ruhe haben. Jesus war, für den Herrn Jesus war die fromme Zunft egal, er war auf sie nicht angewiesen, er lebte nicht von ihrer Gnade. Er brauchte nicht ihren Segen und deshalb sei nicht abhängig von Menschen. Jesus war nicht abhängig von Menschen. Absolut nicht. Was hat Jesus so ausgezeichnet? Er hatte keine Menschenfurcht. Die Rabbiner zitierten immer noch, der hat das gesagt und der hat es gesagt und der andere hat auch noch anders gesagt. Verstehst? Und dann haben sie die ganze Litanei gehabt. Jesus sagt, ich sage. Er konnte ich sagen, er war ich. Ihn interessiert nicht die alten Rabbis, mit den Händen waschen und was weiß ich, der ganze Zirkus. Er verließ ihre Dogmen. Er sprach in eigener Vollmacht, in eigener Autorität. Bei einer Gelegenheit sagte Jesus in Matthäus 5, Vers 38, ihr habt gehört, den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn einer euch auf eine Wange haut, schlagt ihn auf die andere. Leistet keinen Widerstand. Jesus war auch passiv. Also du wirst Jesus nicht verstehen. Du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus auszuleben. Und du musst voll des Heiligen Geistes sein und du musst ja wissen, ich bin von Gott berufen. Ich habe einen göttlichen Auftrag. Und Jesus hat niemanden kopiert. Er war ein Original, er war unerschrocken. Einmal hat er gesagt in Johannes 7, Vers 44, einige wollten ihn damals festnehmen, doch keiner legte die Hand an ihm. Warum? Als die Gerichtsdiener, die Knechte der hohen Priester und der Pharisäer zurückkamen, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht, ihn festgenommen, verhaftet? Und die Gerichtsdiener sagten, hör mal, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Also Jesus hat sich bewiesen und behauptet durch das, was er sagte, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Und da entgegneten ihm die Pharisäer, habt ihr auch euch von ihm verführen lassen? Ist einer von den Obersten von den Pharisäern, die an ihn glauben, doch die Heimlichen, die Stillen im Lande, Nikodemus, Josef von Arimathäa und so weiter. Ja, es gibt die Stillen im Lande, aber die Leute denken, du musst gleich an die Öffentlichkeit treten, du musst gleich öffentlich behaupten, ich bin ein Christ. Sei still. Die Menschen müssen uns an unser Leben ablesen, dass wir Christen sind. Mahatma Gandhi hat gesagt, mein Leben ist meine Botschaft. Mein Leben ist meine Botschaft. Und unser Leben muss unsere Botschaft sein. Das Leben Jesu war seine Botschaft, die Botschaft von Gott. Jesus will durch uns transparent werden, sich beweisen, sich zeigen, wer und was er ist. Wisst ihr nicht, dass ich in das sein muss, was meines Vaters ist? Hat er der Mutter Maria gesagt. Er gebraucht nicht Macht, er gebraucht nicht Autorität, er braucht nicht das, was der Teufel anbietet, bet mich an und ich will dir alle Power geben. Nein, ich kann auch machtlos sein. Und Jesus konnte machtlos sein, dass der Petrus fast verzweifelt, so kenne ich ihn doch gar nicht. Er schlägt den Weg des Kreuzes ein. Noch ganz schnell ein paar Gedanken zu Jesus. Was ist typisch für Jesus? Er war sehr dankbar. Der Herr Jesus war sehr dankbar. Sein Leben war von Dankbarkeit geprägt. Vater, ich danke dir für diese 5 Brote und die 2 Fische. Als er am Grab von Lazarus steht, er sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er war so dankbar. Er dankte für das Brot, er dankte für den toten Lazarus, dass er jetzt in Vollmacht handeln darf. Er hat sich gar nicht so wichtig genommen. Er suchte nicht das Seine, er suchte nicht seinen Vorteil. Er war nicht eigennützig. Er war frei von jedem Nutzen. Er hatte an sich selbst keinen Gefallen. Er war selbstlos. Kein Gefallen. Obwohl er selber König, ich bin der Schönste, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich bin der Geilste, ich bin der, ja, was weiß ich, was ich bin. Er war ein Mann des Gebets. Und wenn er gebetet hat, hat einen Stein genommen, geschmissen und dann erst einen Steinwurf weiter gebetet. Die Leute sollen nicht hören, was ich bete. Jesus klagte nicht, er beschwerte sich nicht. Er trug sein Kreuz gelassen bis nach Golgatha. Er hadelte nicht mit seinem Schicksal. Willst du Jesus kennenlernen? Hör auf sein Leben, wie er gelebt hat. Und als er merkte, jetzt ist alles vorbei, dann hat er nicht gesucht, jetzt lebensverlängernde Maßnahmen. Vater, es ist vollbracht. Seid gesinnt, wie Jesus war. Sei eingestellt, so wie Jesus war. Ausgerichtet, gepolt, programmiert, wie Jesus war. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir von dir auch heute so viel lernen dürfen. Wir werden es nicht auslernen, solange wir leben. Herr, du lebtest uns den Willen Gottes vor, hast deinen Auftrag erfüllt. Du warst für uns ein großes Vorbild. Dein Leben war unsere Botschaft, deine Botschaft, das, was du uns verkündigt hast. Hilf mir, hilf uns allen, die wir jetzt hier dein Wort gehört haben, dass wir so dich abhausen und dich so kopieren, nur dich kopieren und sonst niemand anders in dieser Welt. Tu was Gottes Original. Gib uns ein Herz wie deins, lieber Heiland, und lass uns vorbildlich leben. Vorbildlich leben, so wie du gelebt hast. Egal, du warst, was du immer warst, was du immer ganz. Danke, Herr Jesus, auch heute für diesen Tag. Segne alle meine Hörer, Vater, in Jesu Namen. Amen.